Heute zu Gast ein unfassbarer Filmunternehmer aus Deutschland, Uwe Boll, und der Marketingchef von Philip Morris, mit dem wir eine neue Aktion planen, Thorsten Scheib.
Du hast mal gesagt, das beste Zitat, was ich gefunden habe, war, da hast du allerdings über die Computerspielkonzerne gesagt, kleine erbärmliche Würstchen und Vollfotzen, die irgendeine Scheiße auf ihren Rechnern programmieren und sich einbilden, etwas Positives geschaffen zu haben.
Ja, genau.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Also, heute kommt ein großer Podcast. Der Uwe Boll ist jemand, den ich seit vielen Jahren aus der Ferne verfolge und dachte mir, jetzt, wo ich diesen Podcast habe, kann ich ihn einfach mal einladen. Und der war dann auch bereit, mit mir zu reden. Ich finde es spektakulär. Er ist ein Filmemacher, ein Unternehmer am Ende, der viel Geld eingesammelt hat, der vor allen Dingen aber auch sehr viele Ideen hatte, wie man mit Film Geld verdient, der uns jetzt gleich ein bisschen erzählen will, wie er größte Namen in seine Filme reinbekommt, was er dafür bezahlt hat, wie dieses Modell funktioniert hat, überhaupt Filmgelder einzusammeln, wer ihm seine Filme finanziert hat. Er hat verschiedene gemacht, die zahlreiche Millionen gebracht haben. Immer auch so ein bisschen die Idee, sich an zum Beispiel Computerspiele oder irgendwelche Action-Serien anzulehnen und darüber dann einen Film zu machen, über die Computerspiele insbesondere, die schon weltweit bekannt sind, und dann halt diesen Film darüber sozusagen zu vermarkten, darüber hochzuziehen. Extrem unternehmerisch, gleichzeitig auch irgendwo kreativ. Er ist ein verrückter Typ, er nimmt wirklich kein Blatt vor den Mund, er hat sich schon mit seinen Kritikern, hat erzählt, er mir auch im Podcast, geprügelt im Boxring, wirklich der Filmkritiker, eingeladen, sich mit ihm zu boxen, hat die dann umgehauen. Es ist einfach unglaublich. Der Typ hat lange in den USA gelebt, jetzt ist er wieder in Deutschland, und der Podcast ist hörenswert. Und danach gibt es ein Gespräch mit Thorsten Scheib von Philip Morris. Die Kollegen bauen ja gerade ihr Unternehmen um, halt weg von der klassischen Zigarette hin zum neumodischen Tabakerhitzer. Gar kein einfacher Prozess, darüber haben wir gesprochen, wie man das macht, auch aus Marketing-Sicht. Und vor allen Dingen haben wir gesprochen über eine gemeinsame Kampagne, die wir machen mit IQOS, so heißt die neue Marke. Da geht es darum, dass sie vor allen Dingen versuchen, die Welt besser zu machen, indem sie für gute Ideen über 1 Million Euro vergeben. Und zwar einfach so, ohne Anteile zu fordern, ohne irgendwas. Und ich darf in einer Jury sein, gemeinsam mit Lea-Sophie Kramer, Tim Melzer und Finn Kliemann. Und wir sitzen da zu viert rum und dürfen dann mehr oder weniger in verschiedenen Schritten überlegen, wer von den ganzen Ideen, die die Welt möglicherweise besser machen, bekommt denn das Geld. Es geht auch nicht nur an einen, sondern es geht an mehrere. Die ganze Aktion heißt Make Tomorrow New, wurde in den letzten Wochen viel drüber geschrieben. Also Make Tomorrow New, der Kopf dahinter, der Thorsten Scheib. Und dazu haben wir gesprochen. Und außerdem, wer bis ganz zum Ende durchhält, dieses Podcast, der bekommt noch eine Voice-Message von Tarek Müller zu hören, der bei uns Stammgast ist und entsprechend unserem Börsenspiel, das wir letzte Woche gestartet haben, teilnimmt und uns erklärt, wie er seine 10.000 Euro jetzt initial investiert. Der Sven Schmidt hat es schon letzte Woche getan. Die Lea liefert demnächst auch noch eine Voice-Message nach. Die Trades auf jeden Fall sind unter omr.com/trading sichtbar. Aber jetzt geht's erstmal rein ins Gespräch mit Uwe Boll. Herzlich willkommen in Mainz, ist Uwe Boll. Moin Uwe.
Ja, hallo, wie geht's?
Erzähl mal so ein bisschen, würdest du dich als Filmemacher oder Filmproduzent bezeichnen heute?
Ja, auf jeden Fall. Also Filmemacher im besten Sinn. Viele Drehbücher geschrieben habe zu den Filmen auch, weil ich Regie geführt habe und eben Produzent war. Das ist ja quasi der Allround-Filmemacher. Ne? Also von daher kann ich nicht sagen, ich bin nur Regisseur, weil ich auch immer eigentlich mein eigener.
Und du hast damit angefangen vor wie vielen Jahren oder wann ungefähr?
Ja, 1991, also ist ja jetzt auch schon fast 30 Jahre her, da habe ich meinen allerersten Film gemacht mit meinem Kumpel Frank Lustig zusammen, German Fright Movie, Kentucky Fright Movie angelehnt war, also eine Comedy. Und damals ging dann alles los, erstmal mit Low Budget und dann hinterher auch mit größeren Budgets und in Amerika und so weiter und so fort, ne?
Bekannt geworden bist du ja wirklich für auch so Gruselfilme, ne?
Ja, also es war im Endeffekt so, in Deutschland war ich ein bisschen in der Sackgasse. Ich finde eher amerikanische Filme gut, englischsprachige Filme, auch die amerikanischen Schauspieler. Das war dann 1995. Ich wollte mich langsam aus Deutschland quasi lösen und habe es dann geschafft, im Jahre 2000 meinen ersten amerikanischen Film zu machen, Sanctimony. Mit Caspar von Dien, der hat bei Starship Troopers mitgespielt, oder Michael Paré von Streets on Fire, Catherine Oxenberg, Eric Roberts. Und das war so ein Thriller, der verkaufte sich ganz gut. Dann habe ich mehrere so Originalfilme gemacht und dann bin ich an einen Film gekommen, House of the Dead, ein Zombie-Film basierend auf dem Videospiel. Und das, der Film lief sehr, sehr erfolgreich, hat aber auch sehr schlechte Kritiken gekriegt, was oftmals leider die Realität ist bei Filmen. Und dadurch wurde ich so ein bisschen in diese Videospiel-Verfilmungsecke. Und der bin ich dann treu geblieben und habe dann etliche Videospiele verfilmt, wie Alone in the Dark von Atari oder Far Cry von Ubisoft. Mit Til Schweiger habe ich den gemacht. Mit Jason Statham von Microsoft. Also es waren so verschiedene Games, die ich dann ja umgesetzt habe.
Und wie viele Leute haben sich diese Filme dann jeweils angeschaut?
Ja, das weiß man im Endeffekt nicht, ne? Weil man kann für den Kino eingespielt haben, aber wie viel dann auf DVD oder im Fernsehen die Filme gucken, weiß man nicht. Ich weiß nur, sie sind alle in über 100 Länder verkauft worden, also sie sind weltweit gelaufen. Und das, weil eben auch diese Videospiele eben in allen Ländern vertrieben werden und dementsprechend auch bekannt sind. Ne? Also das war eigentlich der Marketing-Effekt dabei, dass man etwas verfilmt, was schon jeder kennt. Und vor allen Dingen Jugendliche kennen, die eben auch ins Kino gehen oder DVDs kaufen und so weiter.
Das heißt, du hast dann die Rechte aber dir abgekauft, dazu bei den jeweiligen Firmen und so. Wie war dann das Modell? Also was kostet denn so ein Recht? Also wenn du sagst, ich will jetzt da irgendwie so ein Alone in the Dark oder Far Cry, was hat man da für so ein Recht?
Damals war es noch billiger wie heute, ne? Also da reden wir jetzt von 200.000, 300.000, manchmal vielleicht 400.000.
Für die weltweiten Rechte?
Für die Verfilmungsrechte. Und heute würde man auf jeden Fall 1 Million, 2 oder 3 müssen, weil sich alles eben dann, alles ist teurer, ne? Also nicht nur die eigenen Stromrechte, sondern eben auch solche Rechte. Damals war es aber auch, ich bin ganz clever an die Leute rangetreten und habe gesagt, ist ja auch ein Marketing-Effekt für euch, wenn ein Film gedreht wird, könnt ihr kaufen. Und das hat mir immer ganz gut geholfen bei den Verhandlungen. Zum Beispiel die Firma Crytek in Frankfurt, die hat damals gerade Far Cry gelauncht und war sich noch nicht bewusst, wie erfolgreich das ist. Ja ein Megaseller geworden mit mehreren 100 Millionen Umsatz. Und ich habe mir quasi die Rechte gesichert, bevor jetzt dieses Ding rauskam. Naja, nach dem Erfolg hätte ich sicherlich da mehrere Millionen für bezahlt.
Und wie viel haben dann diese Filme eingespielt für dich? Also was hast du denn da rausgeholt?
Ja, also ich sag mal, nicht alle, aber die meisten haben gute Gewinne gemacht. Wobei es manchmal eben so ist, lange in der Filmbranche, jetzt nehmen wir mal an, in den USA spielt ein Film 10 Millionen ein. Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt 10 Millionen kriegt. Ne? Also ja, klar, ziehen die Werbekosten ab und so weiter. Also was wir meistens gemacht haben, ist, wir haben die Filme verkauft an individuelle Verträge, haben dann die Filme individuell ausgewertet, aber wir waren quasi schon bezahlt. Ja? Also das heißt, der Nachteil ist, wenn so ein Film dann durch die Decke geht, kriegt man eben auch nicht mehr so viel Bonus dabei, aber man hat quasi schon sein Geld im das war für uns damals die bessere Variante, als zu gamblen und zu sagen, hopp oder top, wir gehen ins volle Risiko. Das, wir haben natürlich auch Erfahrungen gemacht über, was weiß ich, wenn so ein Film in Argentinien, in Korea ins Kino kommt, wie kommt man an die Abrechnungen ran? Ne? Also wie kriegt man überhaupt Geld dann? Und da ist oft besser, man wird also von Anfang an bezahlt. Und dann liefert man den Film erst an den jeweiligen Vertrieb.
Aber sag mal, so eine Größenordnung, also jetzt unabhängig, ob du das Geld bekommen hast, aber was kann man mit so einem Film dann weltweit umsetzen? Also wenn jetzt so ein Computerspiel verfilmst, was kommt denn da in Summe für einen Umsatz zusammen?
Ja gut, in meinem Fall, wir hatten jetzt ja nicht die Mega, da reden wir von 10 bis 30 Millionen.
Aber wenn man dann halt Produktionskosten hat von, sagen wir mal, ein paar Hunderttausend oder ein, zwei Millionen plus die Rechtekosten, dann ist es ja trotzdem irgendwie ein schönes Arbitrage-Spiel.
Ja, genau, also der preiswerteste Film war für uns direkt der erste, der House of the Dead. Der hat auch am meisten Profit gemacht, ne? Weil es war einfach im Endeffekt der beste Deal, der billigste Film. Wir haben in den anderen Filmen Leuten mehr Geld ausgeben. Bei Dungeon Siege, bei Schwerter des Königs haben wir auch Geld verloren, weil wir eben wirklich absolute Topstars geheiert haben. Burt Reynolds, Ray Liotta, Jason Statham und. Und das war nicht billig. Ne? Bei Blood Rain hat Ben Kingsley mitgespielt. Also da haben wir auch stellenweise das Geld erstmal nicht eingespielt. Da muss man dann eben warten auf die ganzen Fernsehdeals.
Was hat man denn auf der Uhr, wenn man so, sagen wir mal, so einen Ray Liotta oder so Jason Statham, wenn man den so holen will für so einen Film? Kostet das dann mehrere hunderttausend oder Millionen?
Ja, also beim Statham ist es siebenstellig, aber er hatte da, auch da haben wir ihn genommen nach dem ersten Transporter-Film. Da war er jetzt noch nicht bei Fast and the Furious, also jetzt verdient er 7-8 Millionen für so einen Film. Ne? Und wir haben den, glaube ich, für 1,5 gekriegt. Ben Kingsley auch 1 Million. Die meisten anderen, die wir bekommen haben, waren alle mal alle sechsstellig, also deutlich. Wir haben auch, ich sag mal so, wir haben Schauspieler nie überbezahlt. Wir haben also versucht, die sozusagen gerade, entweder haben wir gesagt, wir drehen euch schneller ab, also wenn einer gesagt hat, ich will so und so viel pro Woche, dann haben wir von 2 Wochen abzudrehen und nicht 3 oder 4 Wochen zu benutzen. Das machen manche Schauspieler. Und wir haben auch immer die Agenturen gefragt, wer braucht gerade quasi einen Job? Wer hat gerade keinen Film? Und wir sind auch sehr spät an Schauspieler auf, weil wir wussten, die kriegen dann wirklich keine andere Offer mehr. Wenn man jetzt einem Schauspieler zum Beispiel eine Offerte macht, für jetzt in einem Jahr, also wenn ich jetzt sagen würde, im nächsten November drehe ich einen Film, dann werden die entweder gar nicht annehmen, weil sie hoffen, sie kriegen eine bessere Rolle, oder sie werden eben riesige Summen aufrufen, wenn sie sich jetzt schon binden soll. Ja? Und es ist oft besser, dass man wirklich in den letzten 3, 4 Wochen, also sagen wir mal 4 Wochen vorm Dreh, einfache Leute zu kriegen, weil die wissen, sie kriegen jetzt im Endeffekt keinen wirklichen Job mehr für die Drehzeit, die wir dann anfragen.
Und dann hast du aber den Film häufig auch dann produziert. Das heißt, du hast dann Ben Kingsley kommen lassen für 2 Wochen und dann hast du dem erzählt, was er machen soll, mehr oder weniger.
Genau, also ich war meistens auch der Regisseur bei den Filmen und das war schon wichtig, um auch die finanzielle Kontrolle eben wirklich, also nicht nur jetzt die Kontrolle über das Content, sondern wirklich auch die Kontrolle zu bewahren über die Kosten. Ja, man hat ja sehr viele Regisseure, die gerne über die Stränge schlagen und wenn man mit Privatkapital, wir hatten ja Investoren, da arbeitet, ist es natürlich hochgradig risikoreich. So ein ja, Terry Gilliam heiert oder so, wo man wirklich nicht weiß, was passiert jetzt am Set. Also mir war da schon wichtig, dass man dann wirklich die Kontrolle auch komplett selber hat, in der Hand hat. Und ich habe wirklich 32 Filme habe ich gemacht, immer im Budget oder sogar unter dem Budget und immer in der Drehzeit fertiggestellt.
Und was kostet dann ein Film bei dir? Also wenn du jetzt, also über die Honorare haben wir gerade gesprochen, aber was hast du für ein Gesamtpaket?
Ja, also ich sag mal so, man kann zwischen 1 und 5 Millionen einen absolut wettbewerbsfähigen, weltweiten, auswertbaren Film drehen. Ja? Größere Summen braucht man natürlich, wenn man riesigen Aufwand betreibt. Ne? Also teure Stars kauft, riesige Action-Szenen, Computereffekte macht. Bei Schwerter des Königs haben wir 10 Millionen alleine für Computereffekte ausgegeben, weil wir so ein bisschen auch Herr der Ringe da Stil machen wollten. Und das ist natürlich, dann ist A-Liga da langsam mit und dann ist es eben auch schwerer, das Geld zu rekupen, wenn der Film im Kino nicht wirklich ein Blockbuster wird. Ne? Also erfahrungsgemäß, die Filme zwischen so 1 und 5 Millionen sind die besten Investments. Rausstechen. Also sie müssen auch irgendwo dann sehr, sehr interessant werden. Also gerade heutzutage, wo ja eigentlich Kino fast tot ist und man ist nur noch am Streamen, ist es sogar noch wichtiger, die Erwartungshaltung so zu erfüllen, dass die Leute eben, die das anklicken oder gucken, von Anfang an gebannt sind. Also nicht innerhalb von 3 Minuten sagen, es passiert ja nichts, jetzt schalte ich wieder ab. Naja, also die neuen Medien und quasi vor allem haben wirklich auch die Art und Weise jetzt drastisch verändert, wie man Filme erzählen kann.
Haben die das Modell ein bisschen kaputt gemacht, was du gefahren hast über die Jahre?
Ja, was ich sag mal, was die Streamer kaputt gemacht haben, ist natürlich von Blu-rays. Ne? Also da sind die Verkäufe um 90% eingebrochen und auch die weltweiten Kino Einspielergebnisse sind ja gerade, sagen wir mal, nur für die großen Filme stabil. Diese Mittelware lohnt sich ja meistens ein Kinostart überhaupt nicht mehr. Und das ist, darauf muss man einfach heutzutage dann auch reagieren und sich sagen, eine schöne Premiere auf Netflix oder Amazon, Apple oder so, positiv zu sehen. Und da gucken es ja auch Millionen von Leuten. Und die Leute können es eben auch direkt gucken, ne? Also weltweit alle auf einen Schlag. Das ist natürlich für einen Filmemacher auch positiv.
Hast du schon auch Filme aus deinem 32 Portfolio-Filmen da, hast du auch schon welche an Netflix oder Amazon verkauft?
Ja gut, bei Amazon sind natürlich alle, weil die kann man ja da auch nicht nur als DVD bestellen, sondern auch streamen. Aber bei Netflix haben wir mehr Deals mit Netflix gemacht und haben, ich glaube, 15 meiner Filme wurden dann auch von Netflix gekauft. Nicht als Premiere, weil die waren ja schon irgendwo im Kino und sind auf DVD schon erschienen, aber dann eben als Stream, kann man sagen. Da bin ich auch froh drum, weil das hat natürlich dann kompensiert so ein bisschen diese Ausfälle, die man heutzutage hat beim DVD-Bereich. Ne?
Aber wenn man das so hört, also oder ehrlicherweise, als ich deine Geschichte mal so verfolgt habe, da dachte ich immer, krass, der Typ ist so smart, der verfilmt hier die Computerspiele, ganz low budget, kauft sich da die geilen Stars ein und dann greift er da richtig irgendwie arbitragemäßig Millionen ab jedes Mal. Also ich hätte jetzt so irgendwie im Kopf gespeichert, dass du jetzt irgendwie Multimillionär bist, darüber ausgesorgt hast. Ist das eine falsche Wahrnehmung?
Ich sag mal so, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt unbedingt noch arbeiten muss, ja, aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich so viele Filme gedreht habe. Und schon so lange bin, da kommen natürlich dann einiges zusammen. Ja. Aber es ist einfach so, dass Filmbusiness ist wie jedes Business. Es ist, nichts kommt von selber und nichts ist direkt ein riesen Hit. Ja. Ich habe mehr so konstant gearbeitet, wirklich über 20 Jahre sehr viele Filme produziert, sehr viel verkauft. Aber ich habe eben nicht das Glück gehabt, einen so ein Überraschungs-Smash-Hit zu drehen. Ne? Nehmen wir mal Blair Witch Projekt, also ein perfektes Paradebeispiel. Ein Film, der eben quasi für 100.000 gedreht wurde und 200 Millionen eingespielt hat. Sowas ist mir in meinem Leben nie passiert. Aber das ist natürlich auch ein bisschen so die Fantasie, die im Filmbereich da ist. Ne? Deshalb investieren ja Leute, weil sie sich einfach sagen, ich gehe ins Casino, dann kann ich auch mal einen Film mitfinanzieren. Es ist einfach unrealistisch, dass so ein Riesenhit rauskommt, aber es passiert. Das gibt es natürlich in keiner Branche, außer jetzt bei, sagen wir mal, so neue Medien, Internet-Startup-Companies, die irgendwelche Apps entwickeln und dann auf einmal sind es Snapchat. Ja, also da muss man dann ganz früh einsteigen. Solche Firmen ein, das sind ja dann auch meistens professionelle Anleger, da kommt der normale Mensch ja gar nicht ran. Ja. Mhm. Und aber da ist ja auch eine von 300 Firmen, die dann am Schluss an die Börse geht und erfolgreich ist. Und ich denke, ist es eben ähnlich. Ja, auf ein paar tausend Filme kommt dann eben einer, der geht komplett durch die Decke und da verdienen sich die Leute dann dumm und dusselig. Was heute auch manchmal passiert im Fernsehbereich. Ne? Also man kennt Jerry Seinfeld. Der und der Larry David, die das produziert haben, Seinfeld, diese Comedy, ich weiß nicht, ob du die kennst.
Klar.
Die Fernsehserie, ja, die haben beide eine Milliarde dran gemacht, weil die Rechte behalten haben. Ne? Also die wurden dann immer wieder lizenziert und dann auch, also die haben dann hinterher von, ich glaube von HBO und dann hinterher auch von Netflix weiter jeweils hunderte von Millionen von Dollar bekommen für die Wiederholungsrechte. Und die beiden haben sich quasi teilen können. Ja? Also solche Stories gibt es natürlich auch immer. Es ist immer wichtig, dass man die Rechte für langfristig eben auch behält und nicht komplett verkauft, weil man weiß ja nie, was passiert. Ne? Auf einmal kommen irgendwelche, zum Beispiel bei den Videospielen, kann ja sein, dass neue Games rauskommen, Alone in the Dark 5 kam raus und so. Und dann kann man natürlich so einen Film dann auch nochmal anbieten.
Mhm. Und welcher Film war für dich wirtschaftlich der beste?
Ganz klar House of the Dead.
Okay, weil das war umsatzmäßig...
Ja, der hat ja fast 30 Millionen Umsatz geschoben und hat 7 oder so gekostet.
Okay, ja. Okay. Aber man schafft es nicht, selbst, ich meine, du bist ja wahrscheinlich im Filmmarketing dann total, also smart und du guckst ja extrem wirtschaftlich auf die Dinge drauf, weil es halt nicht nur künstlerisch. Und trotzdem sagst du, es gibt aber keinen Marketinghebel. Ne? Du hast ja schon alle probiert scheinbar. Also berühmte Schauspieler, Nähe zu bekannten Produkten, also jetzt Computerspielen und so. Eigentlich alles probiert, was man probieren kann. Und wahrscheinlich ja noch vieles mehr, was wir jetzt gar nicht sehen können. Aber du sagst, es gibt am Ende keinen Hebel, um einen Film auf 10, 20, 30 Millionen Euro Einspielergebnis zu pushen. Das ist Glück am Ende.
Ja, das ist Glück. Das hat auch dazu mit zu tun, welche Filme kommen parallel raus. Ja? Und es hat natürlich auch unglaublich viel damit zu tun, ob der jeweilige Vertrieb in die Kinos, dass die Trailer spielen. Ne, die Trailer und die Plakate aufhängen und so weiter. Und das hat man natürlich, wenn man heutzutage in Kinos geht, also schon seit Jahren, sieht man ja immer nur die Aufsteller, dann wieder Avengers und dies und jenes. Nur die ganz großen Filme beworben. Und dann laufen die Trailer von den ganz großen Filmen, in allen Sälen. Und mittlere Filme werden eben nicht richtig angetrailert. Ja? Und diese kostenlose Werbung durch die Kinos, wo der Film ja auch hinterher, ist natürlich mit Abstand das Wichtigste. Also wenn ich einen 2-Minuten-Trailer auf der großen Leinwand sehe vor einem anderen Film, bin ich doch der perfekte Kunde, der dann auch den Film sich anguckt, wenn der Trailer funktioniert. Und das ist bei mittleren Filmen nicht gemacht und das schädigt die besonders, weil die dann ja sowieso auch weniger Geld ausgeben für Werbung, für Bushaltestellen, Litfaßsäulen, Fernsehspots, Radiospots. Also dann ist das so die Prophecy. Ne? Also es ist, mir hat mal einer von 20th Century Fox gesagt, vor Jahren schon, er hat gesagt, durchschnittlich geben wir 80 Millionen pro Film für Werbung aus. So, und da muss man sich ja erstmal quasi, was heißt, ne? Und wer ist in der Lage, wenn man jetzt einen Film dreht für 10 Millionen, wer gibt denn da 80 Millionen für Werbung aus? Also passt ja irgendwo nicht zusammen. Ne? Aber Fox macht. Also die machen ja auch kleinere Filme stellenweise, aber die geben dann trotzdem aus, sonst geht da keiner rein. Und in dem Konzert kann man einfach nie mitspielen.
Ja. Wer hat deine Filme im Wesentlichen finanziert? Also ich meine, du hast ja auch, sagen wir mal, viel so Medienfonds oder auch, sagen wir, eigene Fonds aufgelegt, glaube ich. Wo kam das Geld her für deine Filme?
Das war eben ein Mix, ja, aus Vorverkäufen. Dann haben wir sehr viel in Kanada gedreht, wo eben wirklich 30% sogenannter Labor Tax fließt. Ja, das heißt, jede Mark, die ich jetzt in Kanada zum Beispiel beläutere, kriegt $100 am Tag, kriege ich quasi wieder. Ja, das waren also Tax Breaks, Förderungen und ich habe eben über die Filmfonds bis 2005 ging das ja nur, Geld einsammeln können von Investoren, die damals ja über GmbHs und KKGs, also diese Medienfonds, auch Geld angelegt haben, um erstmal einen steuerlichen Verlust zu generieren. Ja, also es waren natürlich als gewinnorientierte Modelle. Aber 2000 wurde dann eben der Stecker gezogen, ja, von den Finanzämtern. Und seitdem kann man ja quasi in Deutschland als Privatanleger nicht mehr in Filme investieren und dann im Falle des einen steuerlichen Verlust geltend machen. Und damit hat der Fiskus quasi jeglicher Privatfinanzierung auch für eben deutsche Filme den Boden entzogen. Weil wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich verdiene 500.000 im Jahr und zahle 250.000 Steuern. So, wenn ich jetzt 500.000 in Film stecke und das Geld ist weg, Film ist ein total Flop, das Geld ist weg, dann will ich jetzt zumindest auch diese 250.000 Euro Steuern nicht bezahlen müssen. Muss ich dann trotzdem noch. Dann muss ich nämlich den Verlust der 500.000, also im Moment, über 10 Jahre abschreiben. Und das macht da einfach keiner mehr.
Und wie, was hast du dann gemacht? Also in den letzten Jahren, als dann sozusagen keine Zahnärzte mehr da als Finanziers da
waren? Ja, wir haben natürlich dann die Budgets auch wieder reduzieren müssen. Ja, und dann rein über sind wir über Vorverkäufe rangegangen und haben im Endeffekt die Filmmärkte besucht, Los Angeles, Cannes etc. Und da Filme haben gesagt, wir wollen das und das drehen, der und der spielt. Wir wollen aus Brasilien 50.000, wir wollen aus Japan 300.000, wir wollen aus den USA 1 Million. So sind wir dran gegangen und haben dann versucht, das Bestmögliche über Vorverkäufe reinzuholen und dann natürlich, wo man eben Tax Breaks kriegt, wieder in Kanada, oder wo man eben ganz besonders preiswert drehen kann. Ja, also zum Beispiel jetzt, ich habe in Bulgarien gedreht, 2 Filme in Bulgarien. Ich habe in Rumänien 1 Film gedreht. Ich habe in Filme gedreht, in Südafrika 2 Filme gedreht. Also da ist natürlich die Kosten bei weitem unter Deutschland oder USA oder Kanada. Dann kann man mal sagen, für 1/3 des Geldes kann man da enormste zählen. Und so habe ich mich darauf dann fokussiert, so preiswert wie möglich drehen, also back to the roots. Ich habe ja angefangen, wirklich als Independent-Filmer. German Fright Movie hat damals 60.000 Mark gekostet, ja, mein erster Film. Und dann hat man so die Filme eben gemacht. Ne?
Und die Kosten sind da einfach günstiger, weil die Beleuchter und die ganzen Statisten, was man alles so braucht, und die Locations alle viel günstiger sind am Ende.
Ganz genau. Also ich meine, in Rumänien kriegt man Statisten für Tag. Ja, da ist man in Deutschland 150 los. Und da kriegt man natürlich auch Equipment billiger und die Crew, also so ein rumänischer Beleuchter, bulgarischer Beleuchter, ich würde mal sagen, realistisch ist 15 bis 20 Euro am Tag. 200-300 Euro. Also da ist man schon in ganz anderen Preiskategorien. Und dementsprechend, die Jungs haben es aber da auch drauf. Also es ist jetzt nicht so, dass die Crew katastrophal wäre da. Und ich habe dann immer eben nur Key-Leute mitgenommen, also Neumann, ein Ausstatter, ein Line-Producer. Also wir sind dann immer mit 5 bis 10 meistens Kanadierinnen, Kanadiern und eben der Matthias und ich als Deutsche nach Südafrika geflogen und den Rest haben wir da vor Ort gebucht. Also das hat natürlich enorm Geld gespart und dementsprechend sieht man das den Filmen auch an, dass die groß aufwendig sind, aber eben am Schluss nur 2, 3, 4 Millionen gekostet haben, obwohl die stellenweise wie 10, 15 Millionen.
Siehst denn du dich am Ende eher als Unternehmer oder eher als Künstler? Ich meine, du hast jetzt ja vom Studium her, kann man nachlesen, sowohl BWL studiert als auch, glaube ich, Philosophie, Literaturwissenschaft, hast ja sogar promoviert, yeah, in dem Bereich. Also, aber am Ende, was ist so, was ist dominant bei dir?
Ja, so wie im Studium konnte ich mich hinterher auch nie entscheiden, ja. Bis heute nicht. Also ich denke schon, ich bin Künstler und Kaufmann gleichzeitig. Das eine ohne das andere wäre ich nicht interessiert. Ich habe ja angefangen damals bei Taunusfilm, eine Tochterfirma der ARD in Wiesbaden. Das war mein erster Job so nach dem Studium. Und da war ich der Assistent vom Geschäftsführer. Und die haben ja produziert dann, was weiß ich, für den Großenau für Sat.1 und den Regionalreport, also News und so. Und da war ich quasi nur Kaufmann, ne? Also da bin ich dann selber auch Produzent geworden und dann Taunusfilm international Geschäftsführer. So, da saß ich den ganzen Tag am Schreibtisch und habe im Prinzip als Zahlen hin und her gewälzt und Verträge durchgeguckt, um Produktionen zu machen, zu ermöglichen. Und das war viel zu langweilig. Das war auch der Punkt, das war diese Zeit dann zwischen dem Jahr 2000, wo ich dann quasi auch 5 Jahre keinen eigenen Film gedreht habe, weil ich dann einfach Produzent eigentlich nur war. Ja. Und das war es aber nicht. Da wurde ich sehr unglücklich und einfach selber kreativ auch tätig werden und selber Projekte machen. Und das deshalb musste ich wieder zurück zum Film. Also wenn ich jetzt, und eigentlich bin ich dann natürlich, wenn ich jetzt einen Film drehe, aber bin finanziell auch, ich habe ja auch in meine eigenen Filme immer selber auch investiert und dann gleichzeitig auch bin für den Verkauf zuständig, dann ist es einfach unmöglich, nicht gleichzeitig, also nur Filmer zu sein, nur Künstler zu sein. Gar nicht. Ja, weil man im Kopf hat man immer wenn ich jetzt hier, was weiß ich, die dritte Überstunde gehe heute, kriegt jeder dreimal so viel Geld pro Stunde. Ich muss sehen, dass ich den Drehtag abwickel. Und Regisseure, die, sagen wir mal, die immer alle Probleme gelöst haben, die haben wahrscheinlich diese Denke gar nicht. Die denken da gar nicht drüber nach. Die drehen dann einfach immer weiter und denken sich, irgendwann wird schon bezahlt. Und das war in mir nie. Also bei der Howard, der Bruder von dem Ron Howard, von dem Regisseur, den kennt ja jeder, Apollo so und alles mögliche, was der alles gedreht hat, der hat bei mir oft mitgespielt. Ne? Und er hat mal so in so einem Interview gesagt, bei jedem Film ist es der Kampf des Regisseurs gegen den Produzenten. Und diesen Kampf gibt es beim Uwe auch, aber der Produzent gewinnt. Ja. Und das fand ich ganz gut, ja. Der kennt mich ja schon auch jetzt auch schon seit fast 20 Jahren. Und ich hätte dann noch geantwortet, ja, aber aus gutem Grund gewinnt der Produzent, weil wenn der Produzent nicht gewinnt, sondern nur der Regisseur, war das eben auch leider der letzte Film, den ich jemals gedreht habe.
Hat dich das denn getroffen, dass du ja auch in den Jahren sehr viel sozusagen negative Presse bekommen hast oder so negative Preise sogar gewonnen hast, irgendwie Goldene Himbeere und sogar so, wenn man das ein bisschen googelt, dann findet man so schlechtestes bisheriges Lebenswerk. Es gab sogar mal eine Unterschriftensammlung gegen dich, dass du aufhören sollst, Filme zu drehen und sowas. Also ziemlich verrückt. War das für dich am Ende nur Marketing, dass du sagst, okay, ist mir scheißegal, alles hilft? Oder hat dich das sogar getroffen?
Nö, es hat mich schon getroffen. Also vor allen Dingen, wenn man dann, ich meine, die Goldene Himbeere habe ich dann für Postel bekommen, einer meiner besten Filme, angeguckt und vorher für Alone in the Dark war ich nominiert. Aber das sind dann so Sachen, klar, ich habe die auch immer mit Humor genommen, diese Nummern, habe auch immer harsch und auch beleidigend geantwortet. Aber ich habe es als Marketinginstrument genutzt, wo ich es konnte, weil ich dadurch natürlich sehr populär geworden bin. Also in den USA auch, jeder kennt mich, ne? Weil ich eben auch so sozusagen outspoken bin und auch in Interviews Leuten mal gesagt habe, sie sozusagen. Ne?
So, und du hast mal gesagt, das beste Zitat, was ich gefunden habe, war, da hast du allerdings über Video, also über die Computerspielkonzerne gesagt, kleine erbärmliche Würstchen und Vollfotzen, die irgendeine Scheiße auf ihren Rechnern programmieren und sich einbilden, etwas Positives geschaffen zu haben.
Ja, genau. Ja, weil ganz ehrlich, wenn man dann wenn, zum Beispiel, ich wollte mal dieses World of Warcraft machen, ja. Und wenn man dann sieht, diese Videospielfirma, die haben sich da angestellt, Blizzard, der Uwe Boll wird niemals, da hat sich noch der Game Creator eingemischt. Und daraufhin habe ich dann auch so geantwortet, was die eigentlich denken. Das sind da alles so Computer-Nerds, die den ganzen Tag wirklich nur vor der Kiste sitzen, ja. Und dann haben sie ja hinterher World of Warcraft, und was ist das denn für ein Scheißfilm geworden? Ja, aber ganz im Ernst, der Film ist der größte Kack geworden, einer der schlechtesten Videospielverfilmungen aller Zeiten. Keiner hat den Film verstanden und auch hat sich auch keiner für interessiert und er ist auch gefloppt. Da haben die nämlich 180 so, und darauf war es auch die richtige Reaktion, denke ich. Aber natürlich hat man stellenweise, denkt man irgendwie, mein Gott, wenn man jetzt interviewt wird oder so, dass also jetzt über Filmkritiker einen interviewt, dann die haben wirklich mehr als die Hälfte meiner Filme einfach nie gesehen. Und es waren ja auch Filme dabei wie Darfur, über den Massenmord im Darfur. Der ist ein super Film. Der ist wie Hotel Rwanda. Also der ist spannend, toll gemacht, tolle Schauspieler, Billy Zane, Edward Furlong, Christina Loken und so. Sind wirklich super Schauspieler dabei. Und ja, und den haben die dann alle nicht gesehen und haben aber House of the Dead gesehen und denken sie, ich bin der schlechteste Regisseur überhaupt. Und ich habe dann ja oft geantwortet, was habt ihr denn erwartet von House of the Dead? Dass da Schindlers Liste rauskommt oder was? Ich meine, ist ein Zombie-Ego-Shooter, den ich verfilmt habe. gerade diese Videogame-Nerds oder so, die haben oft eine Vorstellung von diesen Games, die vollkommen also Nicht-Gamern, die haben Nicht-Gamer haben mich immer total verstanden. Ja, die haben immer gesagt, ja, wenn House of Dead sich anguckt, weiß auch, woran er geht. Ne? Und muss da jetzt nicht eine Handlung erwarten, wie, also die, wer weiß, wie diffizil mit Drehungen und Wendungen ist und quasi die üblichen Verdächtigen Teil 2. Und da habe ich mich oft gegen lustig gemacht. Und das hat diese Welle, auch die Petition Uwe Boll, hör auf, die sie ja von der Kaugummi-Firma noch gesponsert bekommen haben. jeder kriegt in der Packung, der die Petition unterschreibt. Und das war aber natürlich alles initiiert von diesen Videospielern und Videospieljournalisten und Videospielfans quasi. Und nicht von Filmfans.
Und sag mal, du warst doch sogar mal, also zu der Zeit, wo du versucht hast, sozusagen Fundraising zu machen für deine Filme, auch mit einer börsennotierten AG unterwegs. Boll AG gab es auch mal so richtig an der Börse, ne?
Richtig, also das war eine extrem negative Erfahrung für mich. In Frankfurt, da bin ich quasi überzeugt worden von einer Firma, die im Prinzip Firmen an die Börse bringt. Und das wurde dann so schmackhaft gemacht, wir bringen dich an die Börse, öffentlich notiert und so weiter und so fort. Was ist reingekommen? Fast gar nichts. Ich habe auch nur, glaube ich, 13% an die Börse gegeben. Und wir haben dann verfiel der Börsenkurs, weil einfach niemand die Aktien gekauft, keiner hat verkauft. Aber es ist ja nun mal leider so, wenn keiner kauft oder verkauft, geht der Kurs kontinuierlich nach unten. Und ich habe dann am Schluss wir hatten ja irgendwie 30% Dividendenrendite, ne? Weil der Kurs ging von 3 Euro auf 3 Euro, 2 Euro. Und wir haben dann 60 oder 70 Cent pro Aktie ausgeschüttet, was ja sehr positiv war für mich, weil ich ja 87% Aktien gehalten habe. Aber ich kam mir davor wie im falschen Film, Aktien zurückgekauft und bin wieder von der Börse gegangen. Auch diese Börsen Hauptversammlungen immer, das war also, da kommen ja, also ganz ehrlich, die letzten Vollidioten, ja, da kommen Leute, die haben eine Aktie gekauft und die machen nichts, versuchen diese Sitzungen, dass sie einem so oft auf die Eier gehen sozusagen, dass man denen irgendwie ihre eine Aktie wieder abkauft für 1000 Euro oder so. Also ich hatte dann auch so Diskussionen, dann haben dann die Leute gefragt, was wollen sie eigentlich hier? Kauft oder 5 Aktien für 100 Euro und jetzt wollen sie hier umsonst Kaffee und Kuchen trinken. Das hatte ich auch, so alte Omas und Omas, die dann da saßen und die haben immer schön gegessen und getrunken und so. Ne? Und ich so, guck mal, da haben sie jetzt schon mehr gegessen und getrunken, als ihre ganzen Aktien wert sind. Ne? Und, und ich weiß noch, die letzte Hauptversammlung, die wir machen mussten, wo wir schon beschlossen
haben. Wann war das denn ungefähr?
Moment, das war dann 2010, 2009, okay. 2010 irgendwie. Und ich weiß das gar nicht mehr ganz genau, aber es müsste so 2009 und 2010 gewesen sein. Und da habe ich dann nichts zu trinken und zu essen serviert. Nichts, gar nichts. Ja, wir saßen in so einem Räumchen und die so alle, wo sind denn die die Plätzchen und so, ja. Und ich dachte, ich so, es gibt nichts. Ich meine, wir ziehen jetzt hier die Sitzung durch, dann können wir nach Hause gehen. Das war, ist dann auch die letzte Sitzung. Und der Käse ist gegessen, ja. Da waren sie dann ganz enttäuscht, sind aber natürlich, weil dann eben auch Schluss war. Aber also das war ganz bitter und würde ich jeder kleineren Firma oder auch mittelständigen Firma, ich würde eigentlich von Börsengängen abraten. Das schafft Kosten im Berichten, im Veröffentlichen, im Jahresabschluss und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich meines Erachtens rausgeschmissen Zeit und Geld.
Und was machst du jetzt heutzutage so?
Ja, ich bin jetzt in Deutschland wieder gekommen und gehe wieder zurück zum Film. Also ich hatte jetzt 3 Jahre keinen Film gedreht, außer dieser Doku. Bin hier in sehr guten Kontakt mit den Streamern vorrangig, also Amazon und Netflix für Projekte. Aber auch an einem Projekt hat es Interesse, was ja mich sehr überrascht. Und ich werde jetzt hier wieder sozusagen ins Filmgeschäft einsteigen, aber auch der Plan ist, einen deutschsprachigen Film zu machen als nächstes, habe ich ja auch in den letzten 20 Jahren gemacht, der sich damit beschäftigt, ist quasi so eine Dystopie, Deutschland im Winter ist der Titel und es geht darum, dass in 5-6 Jahren so jemand wie Trump hier am Ruder ist. Also so ein Faschist quasi Bundeskanzler geworden ist. Also bei nächstes Jahr die Wahl wird ja, sagen wir mal realistischerweise, glaube ich, die CDU und die Grünen koalieren. Aber dann, was passiert dann? 4 Jahre später. Ne? Also hohe durch Global Warming wird das auch verstärkt und wir haben einfach sehr viele rechte Tendenzen in Deutschland. Und ich spiele so ein Ding mal zu Ende. Dafür sind ja auch Filme da, dass man wie so ein Polit-Thriller bringt.
Aber hast du auch selber geschrieben dann?
Genau, da bin ich, also ich bin noch nicht ganz fertig, aber das schreibe ich selber. Also diese ganzen politisch motivierten Sachen, Darfur, Assault on Wall Street, Rampage, Siegburg, die habe ich ja alle selber. Die besten Filme habe ich immer gemacht, wenn ich selber emotional auch dahinter stehe. Und das kann ich nur bei, also ich habe nie Alone in the Dark oder sowas selber schreiben können auch. Also ich kann das einfach nicht, wenn mich das Thema nicht wirklich oder auch emotional interessiert, kann ich mich nicht hinsetzen und schreiben. Da brauche ich schon Sachen, die mir wirklich auf den Nägeln brennen. Und das habe ich dann immer, das habe ich jetzt gemacht. Ne? Also bei Deutschland Winter, weil wenn man so 8 Jahre im Ausland lebt, ich war ja immer im Sommer nur hier zu den Sommerferien, dann guckt man auf Deutschland ein bisschen anders und man liebt Deutschland mehr, weil viele Sachen in Deutschland sind einfach viel besser, wie auch viel besser wie in Kanada, zum Beispiel die ärztliche Versorgung oder so sehr Deutschland geklagt wird, die sind trotzdem bedeutend besser für die öffentlichen Schulen in Kanada. Aber man guckt natürlich auf Deutschland auch ein bisschen von aus der Ferne und dann hat man einfach die letzten 8 Jahre doch enormsten Stillstand in Deutschland. Und ich glaube, das hat die Rechten sehr gestärkt. Also es ist, die Merkel hat nicht viele Fehler gemacht, aber sie hat eben auch nichts mehr gemacht.
Lass mal ein bisschen weg von Politik zu anderen Abenteuern, die du gemacht hast. Und zwar, du hast ja auch sogar einen eigenen Streamingdienst mal probiert, ne? Und hast irgendwie Bollflix gemacht.
Ja, auch ein Missgeschick. Von meinem Fanclub sozusagen, da gibt es auch einige Computerprogrammierer und so weiter. Und ich habe die Verfügung gestellt, die haben die digitalisiert, haben die hochgeladen. Und dann konnten wir aber sagen wir mal, das perfekte Streamen konnten wir nicht gewährleisten. Und dass das auch mit PayPal dann funktioniert. Und da ist quasi eine Seite, wo immer alle meine Filme, auch die allerersten Filme, die ich gemacht habe, und so weiter, downloadbar sind, kaufbar sind, streambar sind. Und die Qualität war am Schluss nicht da. Und es ist, also heutzutage wäre es wahrscheinlich nochmal zu aktivieren, aber das ist ja jetzt auch schon wieder 4-5 Jahre her. Und ich habe dann quasi das Ding abgeschossen. Also ich habe gesagt...
Wie teuer war das Abenteuer? Wie viel Geld hast du da verloren?
Nicht viel. Also da hält sich alles im
10... Also 100.000 Euro oder so?
Nee, 10.000 bis 30.000 Euro. Ja, also die haben ja mitgemacht als Mitunternehmer und so. Ich habe die ja nicht bezahlt, sondern die haben quasi das auch alles gemacht in der Hoffnung, da kommen dann Erlöse rein. Aber irgendwo lief es dann nicht mehr. Und wenn man da nochmal mit einer anderen Gesellschaft rangehen würde, wäre das wahrscheinlich erfolgreicher. Und man hat eben, was ich gemerkt habe, ist, ich habe ja bei YouTube wurden über 100 Millionen Mal illegal free gestreamt. Ja? Und oft dann eben auch in schlechter Qualität und so. Aber es ist schon, das ist ja eine Hausnummer. Und ich gebe relativ viele Interviews und schreiben noch über mich und so weiter. Und wenn man dann eine Möglichkeit hätte, immer, weil zum Beispiel bei Netflix laufen im Moment, glaube ich, nur 3 oder 4 Filme von mir. Also sind einfach nie diese ganzen Filme da. Ja, also man findet die nicht. Und wenn gerade mal über irgendwas geredet wird, dann glaube ich schon, dass da ein paar tausend Leute spontan sagen würden, jetzt gucke ich mir mal den spezifischen Film an. Und dann ist der nicht da. Und ich denke, da könnte man heutzutage mit so einem Streaming Geld verdienen.
Also du könntest ja rein theoretisch einfach, weiß ich nicht, so ein Vimeo-Ding nehmen, da alles draufsetzen und dann einfach nur PayPal machen. Also ich meine, du bräuchst ja keine eigene Plattform
bauen. Genau, das bin ich auch am Überlegen, ob man nicht das mal sozusagen angehen sollte, das Thema.
Okay. Sag mal, wie emotional du bist, es gibt noch eine Geschichte, die habe ich erst gar nicht geglaubt, aber ich wollte dich trotzdem mal fragen. Du hast auch mal irgendwie Kritiker von dir eingeladen, mit dir zu boxen. Und dann hast du die im Boxkampf alle umgehauen. Also ist das wirklich, ist das wirklich
ja,
wahr?
Ja, das kann man auch auf YouTube, sind ja die Kämpfe drauf. Es war so, ja, es war so, und zwar war das, Blood Rain kam raus, der Film kam raus, und dann merkte ich, ich kriege quasi dieselben Kritiken wie bei London. Copy-Paste, ja, ohne dass sie den Film überhaupt gesehen haben. Und Blood Rain ist besser wie Alone in the Dark und hat auch tolle Darsteller von Meatloaf über Michelle Rodriguez, die man auch von Fast and Furious kennt und Ben Kingsley und so. Und ich war so sauer, da habe ich gesagt, wenn ihr mich quasi wollt und schreibt in den Foren, Boll, mach ich fertig, dann macht's doch mal im Real Life und lass uns in Vancouver treffen. Qualifiziert sind alle Kritiker, die mich quasi und so weiter. So, und dann haben wir 4 Leute ausgesucht und ich habe ja früher als Jugendlicher quasi geboxt, also sonst hätte ich natürlich auch nicht gemacht, dann hätte ich zu viel Angst gehabt, aber wenn ich wusste, dass wir Leute, die jetzt sozusagen nie jetzt nur so ein bisschen, was weiß ich mal, Karate-Training waren, die können, ich wusste, die können mir nicht wirklich wehtun und bin aber trotzdem das Risiko eingegangen, dass man sagt, so diese 4 Leute kommen rüber. Ich hatte die ja nicht gesehen vorher. Wie schwer sind die? Das wusste ich alles nicht. Und ich habe mich verpflichtet, 4 Leute hintereinander zu boxen, was natürlich auch nicht ganz einfach ist, weil das ist anstrengend. Ja, also auch Leute zu verprügeln ist auch anstrengend. Und 2 sind dann in der ersten Runde K.O. gegangen und 2 in der zweiten Runde.
Hast du richtig damit mit den Handschuhen ins Gesicht gehauen, dann war sie umgefallen?
Absolut. Das muss man so denken wie Sat.1 Promi-Boxen, aber mit einem, der boxen
kann. Ja. Dann waren die nachher mega sauer. Ich meine, wenn man da K.O. geht, wenn man von dir da richtig auf die Stute bekommt, das ist ja, da ist man auch richtig sauer nachher.
Ja, aber 2 nicht. Also 2 waren absolut sportlich fair danach. Der eine hat mich auch am nächsten mit blauen Augen mich interviewt für seine, Managing Director von diesem Fangoria Magazin, von diesem Horror Magazin, und die anderen 2 haben total reagiert, finde ich jedenfalls. Der eine hat total gelogen und gesagt, ich hätte versprochen, ihn nicht zu schlagen. Und da habe ich dann auch nur geantwortet, da war ein Ring, da waren 1000 Zuschauer, der hat einen.
Ach, da waren sogar 1000 Zuschauer in der Halle.
Hallo, los, das war richtig im Stadion in Vancouver. Und da hat der Ticket $50 gekostet. Da haben wir auch noch Geld mit verdient. Das war ja auch noch.
Ja. Das hast du organisiert?
Nee, da hat so ein Boxpromoter organisiert. Den kannte ich da, weil ich da, Jerry Junko hieß der. Da beim Training und da habe ich dem gesagt, ich will jetzt mal gegen so Typen boxen. Dann meinte er, super, dann machen wir direkt ein dickes Ding draus. Und da haben die tatsächlich, man kann sagen, 5.000 bis 8.000 Dollar kosten, 50.000 Einnahme an dem Abend. Gut. Und und das war also insgesamt ein sehr, sehr positiver Abend. Der eine, der arbeitete beim Variety-Magazin und der hatte mir dann hinterher erzählt, Jeff Schneider heißt er, er kam zurück ins Büro, hatten als Screensaver, wie er da umkippt. Ja, wie er sozusagen in den Ringstaub fällt. Ja.
Wie alt warst du damals?
Da war ich auch schon älter. Da war 50.
Okay, und wie alt bist du jetzt?
55, also vor 15 Jahren war das ungefähr. Oder 41 oder 42 war ich da schon. Ja, mein Gott, die Zeit vergeben, das ist echt schlimm.
Okay, ein Wahnsinnsleben, aber es ist ja der Wahnsinn, dass du dann irgendwie so die Kritiker einlädst und dann noch 1000 Leute in die Halle reinbekommst. Was war denn damals die Promotion? Was wurde denn den 1000 Leuten erzählt? Der berühmte Filmproduzent Uwe Boll boxte?
Ja, das war viral. Also das war, das ging natürlich ab, dadurch, dass die Leute, die da im Ring standen, ja auch wiederum für Variety, nicht die kleinen, ich habe jetzt auch keine Kritiker genommen, die nur für so kleine Klitschen gearbeitet haben, sondern schon richtige, ne, die eben wirklich Reichweite hatten. Und die haben das natürlich auch also nicht getwittert, weiß ich gar nicht, ob das schon Twitter war, aber Facebook war da und alles Mögliche. Und auf einmal ging der Ticketverkauf los. Und ich habe natürlich in Vancouver viele Filme auch gedreht und meine gesamte Filmcrew kam. Ne, also da waren bestimmt 250 Leute, die gearbeitet haben, die dann einfach sehen wollen. Und, der Michael Paré, der Schauspieler, war der Ring-Announcer. Wir hatten gleichzeitig, das war während der Dreharbeiten von Postel, haben wir das gemacht, ja, und er war dann, hat so gespielt. Da habe ich gesagt, hier, du bist der Ring-Announcer. Ja, und den sieht man auch auf YouTube, wie er da rumbrüllt. Ist echt lustig. Also, das
bist war... Bist du mit einigen der Schauspieler heute noch irgendwie im Kontakt oder befreundet oder so?
Ja, also mit Michael Paré, mit Clint Howard. Da auf jeden Fall Christiana Loken, manchmal per E-Mail. Die meisten von denen leben natürlich in L.A. Und dadurch hat man da nicht wirklich die ganze Zeit Kontakt zu. Naja, also, weil aus Vancouver, da kenne ich die immer so kleine Rollen bei mir da gespielt haben. Aber da bleibt man mit denen in Kontakt, trifft die mal hier und da. Und wo ich das Restaurant hatte, habe ich die ein paar Mal im Restaurant getroffen. Aber ich war nie der Typ, der so... sehr viel, also meine engen Freunde haben alle mit meiner Film nichts zu tun.
Und jetzt bist du nach Mainz gezogen?
Ja, ich bin ja schon immer in Mainz, also ich habe mein Haus nie verkauft, weil ich damals, wo ich bei Taunusfilm gearbeitet habe, hatte ich das schon gekauft, schon ewig, und das habe ich immer im Sommer dann bewohnt, ja, gelebt haben, waren die hier oft, und dann haben wir vor anderthalb Jahren angefangen, mussten mal richtig renovieren. Das war natürlich der Vorteil. Wenn man eben nicht hier ist, kann man natürlich auch mal renovieren und mal Wände einreißen lassen und so. Wenn man mit Kindern hätte, wir hätten in dem Haus gar nicht leben können, wenn während der Renovierungsarbeiten. Und das wussten wir quasi also schon seit über einem Jahr, dass wir hier wieder dran hinziehen. Und dann haben wir das jetzt erledigt in den 10 Monaten, die wir nicht da waren. War schon ganz gut, ja. Also, naja, ich meine, ich fühle mich in Mainz wohl, was man im Ausland natürlich merkt, das sagt ja jeder, der aus Deutschland kommt, ne? Käse, Wurst, Brot, Kuchen, das kriegt man einfach in Nordamerika nicht in der Qualität. Das sind so Sachen, wo man dran gewohnt ist, also gerade jetzt, wenn es ums Essen geht, aber auch die gesamte, wie ich gesagt habe, auch ärztliche Versorgung ist in Deutschland sowas wie Hausarztpraxen, die gibt's in Vancouver kaum. Da muss man immer in Klinik gehen, ja, wo man dann stundenlang warten muss und so, um irgendwie mal was verschrieben zu kriegen. Und das ist einfach extrem frustrierend.
Aber sag mal, für dich jetzt nochmal die Branche zu wechseln oder zu sagen, du hast jetzt ja Filme gemacht viele Jahre, dann hast du ein bisschen Gastro gemacht, aber jetzt der Weg geht wieder zurück zum Film und andere Sachen interessieren dich oder reizen dich jetzt auch nicht so sehr.
Ja, aber was denn zum Beispiel? Was schwebt dir denn da?
Keine Ahnung, wenn man so umtriebig ist und so verrückt ist, sagen wir mal so ein bisschen, wie du es bist, dann könnte ich mir vorstellen, kommt man auf Ideen.
Nö, also weiß ich jetzt auch nicht. Also ich stehe natürlich jeglichen Vorschlägen immer positiv gegenüber, ja, aber ich weiß auch nicht, ich hatte mal vor Jahren gedacht, ich sollte mal irgendwie Fernsehchef werden, ja, so mal Pro7 Geschäftsführer und das Programm ummodeln. Aber dann habe ich mir doch wieder gedacht, nee, das ist einfach dann auch zu frustrierend auf Dauer. Also ich weiß es nicht, aber ich fühle mich ja wohl mit dem, was ich hoffe, dass ich jetzt so meine Produktion durchschieben kann wieder und finanziert bekomme.
Okay, Uwe, was für eine Story, was für ein Leben. Also ich bin sehr begeistert, ich bin sicher, das werden viele Leute hören und einfach denken, das gibt's alles gar nicht, man muss einfach machen, keine Angst haben, Sachen machen, und ich finde, das erkennt man da perfekt. Vielen Dank, dass wir mit dir reden konnten.
Ja, absolut. Ich meine, was du gerade gesagt hast am Schluss, finde ich genau richtig. Also die Sachen hat ja schon aus... Die Sachen, die man wirklich bereut, sind die man nicht gemacht hat. Ne? Und nach dem Motto habe ich auch versucht zu leben. Ne? Also ich kenne so viele Leute jetzt, wenn man so zum Klassentreffen zurückgeht und dann sieht, was aus Leuten aus meiner Klasse geworden ist, die dann eben nie mal so ausgebrochen sind, die nie mal in die weite Welt hinein und haben mal Risiken eingegangen, sondern da konnte man quasi schon in der 10. Klasse in der Schule sehen, was da draus wird. Und dann ist es auch dann draus geworden, 30, 40 Jahre später. Und das ist, ich bin froh, dass ich es anders gemacht habe und denke auch, also als wenn Leute sich jetzt hier angehört haben, die noch jünger sind, einfach mal machen. Ne? Man lebt nur einmal und es ist schneller.
Ne? Ja. Wie viele Kinder hast du jetzt?
2.
Okay.
Mehr gibt es auch nicht mehr. Jetzt ist endgültig Feierabend.
Alles klar, ja. Alles klar, vielen, vielen Dank.
Super.
Uwe.
Danke, tschüss.
Ciao, ciao. Das war der Uwe Boll und jetzt geht's rüber ins Gespräch mit Thorsten Scheib darüber, wie man ein Unternehmen sozusagen bei vollem Lauf umbaut
und was damit am Ende Menschen wie Lea Sophie Kramer, Tim Melzer, Finn Kliman und ich zu tun haben. Moin Thorsten.
Guten Morgen. Dankeschön für die Einladung.
Ja, also Philip Morris, bekanntlich die Firma, die traditionell Zigaretten verkauft, aber mittlerweile auch mehr.
Genau. Ich glaube, wir befinden uns mittlerweile in einer der größten Transformationen, die ich selber nicht geglaubt habe. Weg von der Zigarette hin zu einer rauchfreien Zukunft. Die wurde eingeleitet 2015 mit IQOS. Und als dann 2017 unser weltweiter Chef gesagt hat, ich hoffe, dass wir eines Tages keine Zigaretten mehr verkaufen, ist dieses Statement durch die Gänge gehalten in München, aber auch weltweit und hat wirklich diese radikale Transformation eingeläutet.
Möglicherweise seid ihr ja eine Firma, die einen Prozess durchläuft, der jetzt auf andere Firmen, Stichwort Klimawandel, auch zukommt. Also ich meine, ihr habt das jetzt ja nicht ganz freiwillig gemacht, sondern es gab ja auch sehr viel Druck, dass man euch gebeten hat quasi oder euch auch gezwungen hat, rechtlich irgendwie euer Modell zu verändern. Berichte mal so ein bisschen aus dem Prozess, weil wahrscheinlich ja jetzt der Leute zuhören, die sagen, oh, da bei uns kommen auch demnächst neue Regelungen, vielleicht im Travel-Bereich oder wer weiß, also im Automobilbereich. Da ist ja überall jetzt vielleicht Themen, die uns bevorstehen, die ihr schon durchlitten habt quasi.
Durchlitten ist ein gutes Wort, Philipp, was du anbringst. Ich kann mal ein bisschen über so einen, ich beschreibe jetzt den Prozess dieser Transformation immer mit so einer Achterbahnfahrt. Und am Anfang, ich fahre unheimlich gern Achterbahn, also du gern Achterbahn fährst, aber wenn du so diesen Berg hochfährst mit dem Waggon und da irgendwie angeschnallt sitzt und dann freust du dich, bist irgendwie aufgeregt und dann kommt oben dieser Hügel und schießt dieser Waggon ja runter und dann ist es unstoppable. Und ich glaube, so ist bei einer Transformation auch. Dann kommen diese Loopings, da schleudert sich durch, da wird dir manchmal schlecht und du würdest gern aussteigen, das geht nicht. Deswegen zu deiner Frage, was würde ich den Leuten als Tipp mitgeben? Vielleicht zwei, drei Sachen. Das erste ist, seid vorbereitet, dass eben diese Loopings kommen und dass es eine rasante Fahrt wird. Und wenn mir einer erzählt, ich transformiere mal und es ist alles nur irgendwie Spaß und Happiness, dann weiß ich, dass er nicht wirklich transformiert. Ich glaube, es ist das Erste. Und das Zweite, auch um Bild der Achterbahn zu bleiben, was mir ganz wichtig ist, wir fahren diese Achterbahn jetzt lang und ich kann diese Achterbahn nicht anhalten, auch als Marketing-Geschäftsführer nicht, aber am Anfang sind wir diese Achterbahn im Dunkeln gefahren. Da wussten wir nicht mal, ob ein Looping kommt, da wussten unsere Mitarbeiter nicht, wohin die Reise geht und heute haben wir das Licht angeschaltet, würde ich sagen. Zumindest wir kommunizieren mehr. Wir sprechen den Leuten, viel mit den Leuten, erzählen denen, was passieren wird, dass sie den Looping zumindest sehen, der vor ihnen ist. Das wären so zwei wichtige Sachen. Sprich viel, kommuniziere viel, nimm die Leute mit auf die Reise.
Wie viele Leute habt ihr denn, sagen wir mal, ausgetauscht oder auch verloren über den Prozess, Mitarbeiter jetzt?
Wir haben, also ich glaube, das Wort ausgetauscht ist immer eins, das ich gar nicht so gerne mag, weil ich sage immer, die Leute, die Lust auf diesen Prozess haben, und ich glaube, wir haben da keine Quote gehabt, oder gesagt, wir müssen da jetzt austauschen, überhaupt nicht, sondern es stellt sich heraus, ja, wie im Privaten auch, wenn so eine Veränderung ansteht, dann gibt es Menschen, die haben einfach wahnsinnig Lust drauf und die begreifen das als Chance und die haben da wirklich jeden Tag Motivation dazu und die sind heute auch noch da. Und da gibt es auch Menschen, und das ist ganz normal, die sagen, Menschen, die Firma verändert sich. Ich mochte die Routine mehr, ich mochte mehr das Klassische, ich wusste 20 Jahre, was wir mit Tabak und Zigarette machen und die haben sich dann entschieden, gemeinsam mit uns, dass es eben einfach keinen Spaß und auch keinen Sinn mehr macht, den Weg weiterzugehen. Um die Frage vielleicht, weil du wolltest ja konkret wissen, zu beantworten, ich würde sagen, es ist relativ unterschiedlich. Zum Beispiel im Digitalbereich, klar, da haben wir viel neu, da würde ich sagen, sind vielleicht 40-50% der Mitarbeiter neu, aber vielleicht in den eher klassischen Bereichen wie Portfolio, wo es um Produkt geht und so weiter, sind 90% der Mitarbeiter noch dabei.
Aber das heißt, ihr habt auch gar nicht sozusagen stark reduzieren müssen bislang?
Nein, wir haben aufgebaut.
Ihr habt sogar aufgebaut?
Ja, ganz okay. Klar. Das ist ja auch eine schöne Message in dieser Zeit und in den letzten Jahren, weil wie du am Anfang ja auch so ein bisschen reinmoderiert hast, Tabak steht ja, oder die klassische Zigarette steht unter Druck. Deswegen, wenn du heute jemand sagst, dass wir Mitarbeiter aufbauen, aber die Bereiche werden ja viel, viel größer, die wir heute machen. Wir haben mittlerweile Flagship-Stores hier in Hamburg, in München auf den großen Einkaufsstraßen. Wir verkaufen unheimlich viele Geräte, IQOS-Geräte auch online, was wir bei der klassischen Zigarette nicht tun.
Wie ist denn die Umsatzverteilung aktuell zwischen dem neuen Geschäft und dem alten Geschäft?
Das neue Geschäft macht weltweit, das ist die Zahl, die ich dir geben kann, fast ein Viertel aus. Okay. Also fast 25%, da sind wir sehr stolz drauf und das finde ich auch rasant wachsend und das ist... Wenn man sich's mal auf der Zunge zergehen lässt, würde ich sagen, hätte wahrscheinlich keiner geglaubt, dass diese Zahl jetzt kommt, dass fast 25%, ein Viertel dieser Transformation geschafft ist. Du hast vorher so ein paar andere Branchen angesprochen, wie Automobil etc. Ich glaube, wenn du da einen Podcast machen würdest, wäre die Zahl noch nicht ganz so hoch in der E-Mobilität. Also bei uns ist es nicht nur, was uns ja auch oft vorgeworfen wird, nicht nur so ein Feigenblatt, sondern es ist eine wirklich ernst gemeinte, nicht nur gesprochene, sondern auch gelebte und auch in Zahlen.
Aber man muss auch sagen, bei euch ist ja auch der politische Druck mit am stärksten. Ne? Also das ist ja, sagen wir mal, oder der hat sich schon viel früher aufgebaut. Ne? Unabhängig von jetzt den aktuellen Themen wie Klimawandel und solchen Sachen, war ja bei euch schon vor, wann fing das an? Vor 10 Jahren ungefähr, ich glaube 15 Jahren, wo so langsam die Frage aufkam, soll das eigentlich erlaubt sein, weiterhin klassisch für eine Zigarette zu werben und so. Und das hat sich ja dann immer weiter, also schon, das heißt, ihr habt das schon ein bisschen früher lostreten müssen auch. Ne?
Richtig, also ich habe 2000 angefangen, bei Philip Morris, da bin ich eingestiegen, damals nach dem Studium. Und wenn man das dann die Zeit Revue passieren lässt, bis 2010, vielleicht 2015, hat sich das gesellschaftliche Bild und es zum Thema Rauchen massiv verändert. Mhm. Und deswegen hat, und da bin ich sehr dankbar und auch sehr froh, und als unser weltweiter Chef da wirklich früh, nämlich schon in den Anfang der 2000er Jahre erkannt hat, dass da ein wirklicher Bedarf ist. Und es war ihm wirklich oder uns allen eine Herzensangelegenheit zu sagen, wir müssen es doch schaffen, dieses Produkt weiterzuentwickeln und eine Risikoalternative Alternative auf den Markt zu bringen. Ich glaube, das war immer klar. Und nichtsdestotrotz siehst du auch, wenn der Druck draußen ist, ist Philip Morris als erstes draußen mit diesem Produkt weltweit. Das heißt, da sind die Wettbewerber noch deutlich hinter uns. Also wir haben das sehr ernst genommen. Wir haben auch, was wir gerade gesagt haben, die Mitarbeiter radikal geschiftet. Wir haben heute 99% unserer Mitarbeiter auf IQOS arbeiten und eigentlich 0%, ich sage immer 1%, weil es gibt noch 1-2 Personen, die noch das klassische Zigaretten-Business betreuen im Marketing, aber die große Anzahl der Mitarbeiter arbeitet auf IQOS.
Wir reden jetzt von Marketing-Mitarbeitern. Ne?
Genau.
Klar, wenn du
traust, ganz klar, du hast ja, verkaufst ja weiterhin die Zigaretten.
Ja.
Die Zigarette weiterhin
distribuiert. Wie ist denn da der Umsatz eigentlich zurückgegangen in den letzten 10 Jahren, seit es diesen Druck gibt? Ist das da stark eingebrochen?
Wir haben Verständnis, wie kann ich das sagen? Wir sind generell krisenresistent und ich glaube, wir geben da keine Umsatzzahlen raus. Aber was ich sagen kann, die Wahrnehmung draußen ist vom Umsatzeinbruch bei der Zigarette größer, als sie in Wahrheit ist.
Okay.
Die Leute nehmen den Einbruch größer wahr. Es liegt auch daran, weil natürlich auch die Rauchverbote kamen. Das heißt, du siehst das Zigarettenprodukt nicht mehr so in der Gesellschaft. Du siehst es abends nicht mehr in der Kneipe. Dadurch nimmst du einen Rückgang des Konsums stärker wahr, als dann in Realität stattfindet.
Aber am Ende habt ihr Abonnenten. Also ich meine, so ein Raucher ist ja fast nichts anderes als ein Abonnent. Also der kauft ja wie im Abo, wie jemand, der, weiß ich nicht, jetzt bei Peloton ist oder der, keine Ahnung, bei der Zeitschrift ist. Das ist ja, du kaufst es ja nicht irgendwie einmal im Jahr und dann 3 Jahre nicht mehr, sondern du kaufst es ja wirklich in einen ganz kurzen, also fast einen...
Das ist ja auch der Punkt, Philipp, da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Die Zigarette ist schädlich und die Zigarette macht abhängig. Deswegen ist ja auch dieses Credo, das wir ausgesprochen haben. Und ich glaube, da will man auch gar nicht drum herum sprechen. Wenn du nicht rauchst, fang nicht an. Wenn du aufhören kannst, hör auf. Und wenn du nicht aufhören kannst, dann wechsel zu einer risikoreduzierten Alternative. Und ich glaube, da setzt IQOS an.
Lass uns ein bisschen drüber sprechen, was ihr da vorhabt, also oder was wir da jetzt auch gemeinsam vorhaben. Du hast es ja gerade quasi übergeleitet. IQOS. Ich glaube, man muss ja schon mal ehrlicherweise sagen, es ist gar nicht einfach, auch für IQOS nicht zu werben. Ne? Also auch da dürft ihr jetzt ja nicht hingehen und Leuten erzählen, hey, wie toll ist irgendwie die E-Zigarette so ungefähr. Das ist ein Problem. Das heißt, ihr habt euch überlegt, Mensch, wie könnte man das lösen? Wie könnte mir eine Kommunikationsplattform bauen für dieses Produkt? Und dann ist die Aktion Make Tomorrow New entstanden.
Richtig.
Und da sind wir Teil davon. Erzähl mal so ein bisschen den Hintergrund für alle, die es noch nicht mitbekommen haben.
Genau, also Make Tomorrow New ist in unseren Köpfen, im Team und auch bei mir im Kopf schon vor 2-3 Jahren eigentlich entstanden, weil wir, was ich vorher auch gesagt habe, gemerkt haben, wie anstrengend es teilweise ist zu transformieren, aber auch wie spannend es ist, neue Ideen, auch bei uns in einem Großkonzern. Trotzdem haben wir jeden Tag teilweise wirklich einen stürmischen Flug, sage ich, den wir dadurch leben. Und deswegen haben wir eigentlich gesagt, es gibt uns ja irgendwie auch die Glaubwürdigkeit und aber auch die Aufgabe, da draußen die Leute aufzufordern, auch Ideen, auch den Mut zu haben, das morgen neu zu gestalten. Und es spricht sich immer so nett und so easy und jeder kann das morgen neu gestalten, aber dann wirklich, wie du ja auch, irgendwie aufzustehen und zu gründen, das fällt dann doch vielen schwer. Deswegen hatten wir die Idee schon lang und durch die Pandemie ist die nochmal definitiv beschleunigt worden, weil wir gesagt haben, wenn nicht jetzt, wann dann? Braucht Deutschland Optimismus, braucht Deutschland irgendwie Mut und braucht Deutschland da draußen wirklich auf einer breiten Masse neue Ideen, die das morgen besser machen.
Und ihr gibt auch richtig, sagen wir mal, einfach, das ist ja das ganz neue Geld an Leute, die solche Ideen haben.
Genau.
ohne dafür jetzt Anteile zu verlangen, sondern ihr sagt, okay, wir haben ein gut laufendes Business, es ist quasi eine Marketingausgabe aus eurer
Sicht
und ihr unterstützt aber am Ende andere Leute, die können dieses Geld behalten und das Verrückte an der Sache ist, es gibt dann irgendwie 4 Leute, die zwischengeschaltet sind, als eine Art Jury, die gucken dürfen, welche Ideen lohnen sich oder sind vielleicht zukünftig wirklich wertvoll und sinnvoll und die dürfen dann am Ende entscheiden, wer euer Geld bekommt. Ja. Und da darf ich auch Teil der Jury sein, zusammen mit Tim Melzer und Lea Kramer und Finn Kliman. Das ist ja halt ein bisschen sozusagen in Kürze.
Ja, genau. Du 2 Fragen reingepackt. Ich fange mal mit der ersten an, wie du gesagt hast, die Jury. Das ist eine breit gefächerte Jury, die wir da haben mit euch 4, auf die ich sehr stolz bin.
Ich finde es sehr gelungen.
Ihr habt eins, ist jetzt schwierig, dich selbst zu loben hier, wenn ich vor dir sitze, Philipp. Aber nein, hör einfach nicht zu, ich lobe dich trotzdem. Nein, ihr habt ja alle eins gemeinsam, dass ihr irgendwie genau, was ich vorher meinte, dieses Gründergehen in euch habt, was angepackt hat und wirklich was verändert habt da draußen. Und das war uns wichtig. Aber auf der anderen Seite seid ihr auch ganz unterschiedlich, nämlich von Tim bis Lea Sophie Kramer oder von dir bis zu Finn. Und das war uns auch wichtig für den Ideenwettbewerb, dass wir eben nicht da draußen auf ein ganz enges Feld gehen von Digital Natives oder Digital Startups, sondern sagen, Ideen können überall herkommen. Die können im Teambereich, in der Experience irgendwie liegen oder die können auch mehr im Business liegen, die können digitaler liegen oder auch eher sozial liegen. Das wollten wir ganz bewusst und das war uns extrem wichtig, dass halt eben nicht der nächste Startup-Businessplan-Wettbewerb wird, sondern gute Ideen können ja überall ansetzen und überall anfangen.
Also muss man auch sagen, es werden hier keine Ideen prämiert, die besonders jetzt kommerziell aussichtsreich sind, sondern es geht wirklich darum, da hat jemand den Vorsatz, die Welt besser zu machen und ob sich das denn kommerziell dauerhaft lohnt, das ist gar nicht unbedingt entscheidend, sondern entscheidend ist eher, wer ist das, was will der machen oder sie natürlich und darum geht's und wie dann können wir gucken, ja, daran glauben wir, das finden wir toll, dass sowas kommt, das ist unterstützenswert. Ja.
Genau, du hast einen guten Punkt angesprochen und ich glaube, es ist einem meiner persönlichen wirklichen Ziele ist, es geht am Ende nicht um die Idee, sondern es geht um den Menschen hinter der Idee. Da glaube ich auch immer dran. Auch bei uns in der Firma, wenn wir über die Transformation sprechen, hat dieser eine Satz in mir viel ausgelöst von meinem weltweiten Chef. Das heißt, mir ist wichtiger, den Mensch zu sehen, den Mensch zu hören, wie er für diese Idee brennt und ob die dann am Ende in 1, 2 oder 3 Jahren kommerziell ist oder vielleicht gar nicht kommerziell, aber trotzdem eine gute Idee ist, die braucht, ist dann am Ende zweitrangig, sondern wichtig ist, der Mensch steht im Vordergrund.
Mhm, was soll denn jetzt jemand tun, der bei uns jetzt hier zuhört, der generell Bock hat mitzumachen? Wir haben es ja schon an verschiedenen Stellen kommuniziert, aber trotzdem sagst du nochmal selber, wie einfach es möglicherweise sein kann, zumindest dabei zu sein. Es ist ja auch so, kannst du da nochmal beschreiben, dass nicht nur einer am Ende Geld bekommt, der das ganze Ding gewinnt, sondern es gibt in verschiedensten Vorstufen auch schon für die Teilnehmer Geld.
Ja, also 2 Sachen erstmal habe ich vorher nicht erwähnt. Es gibt in der Gesamtsumme mit der wir unterstützen. Aber auch da haben wir die Million bewusst nicht für den Gewinner ausgelobt, sondern wir fangen an bei den besten 30, die direkt mal mit 5.000 Euro belohnt werden, dann den nächsten Betrag im Halbfinale und dann für den Gewinner nochmal über 300.000 Euro. Aber uns war auch da wichtig, in der breiten Masse früh anzufangen, deswegen mit den Top 30 gleich mit 5.000 Euro. Das zu deiner ersten Frage. Zur zweiten, was soll er tun? Ganz einfach sich bewerben auf, und lass mich ein bisschen werblich werden hier auf www.maketomorrow.new. Da soll er sich einfach reinklicken. Es ist super simpel. Wir sagen immer, der einfachste, vielleicht leichteste Bewerbungsprozess, den so ein Ideenwettbewerb jemals hatte, 100 Wörter maximal oder 60 Sekunden von dir.
Sprachnachricht.
Genau, Sprachnachricht oder Bild. Und uns erstmal überzeugen. Also kein
Excel-Sheet. Also wirklich ganz
simpel. Ja. Keine Hemmung zu haben. Mir hat auch eine Dame gefragt, der letzten, ein Mädel, Mensch, ist die Idee vielleicht zu banal? Ich habe gesagt, nein, reich sie einfach ein. Ich glaube, das ist ja auch so wichtig. Wir Deutschen, finde ich zumindest, sehen wir oft das Glas halb leer anstatt halb voll. Und oft zögern wir, weil wir immer denken, alles muss so perfekt sein, unser deutscher Perfektionismus. Und meine Bitte, wer legt den ab und reicht einfach ein?
Was glaubst du, was werden die Ideenschwerpunkte sein? Also erwartet ihr auch viel zum Thema jetzt sozusagen Nachhaltigkeit, Klima? Was erwartest du für Ideen?
Also ich glaube, ich persönlich, und das ist wirklich meine Meinung, ich habe noch nicht, der Ideenwettbewerb läuft ja jetzt seit 1. Oktober, ich habe noch nicht reingeschaut, bewusst, ich lasse mich überraschen am Ende, was eingereicht wurde.
Wie lange kann man einreichen? Bis wann?
Bis 30. November. Und aber was ich glaube, ist natürlich schon, das ganze Thema Soziale, auch die sozialen Kontakte, das Miteinander wird sicherlich durch die Pandemie jetzt geprägt sein. Nachhaltigkeit sowieso immer. Das heißt, ich glaube, mein persönliches Gefühl, es wird vielleicht weniger digital sein als vielleicht in den Jahren zuvor. Solchen Themen und eher auf die Zwischenmenschlichkeit, auf die Humanität und so weiter abspielen. Bedingt einfach, weil wir alle, glaube ich, jetzt irgendwie die letzten 6-7 Monate da im Homeoffice teilweise auch für uns selber irgendwie agiert haben, glaube ich, wird das nicht.
Ihr seid noch eine ganze Weile im Homeoffice, ne?
Ich bin schon seit dem 14. März. Heute ist mein erster Business Trip. Es war der letzte am 28. Februar nach Hamburg und heute der erste wieder.
Okay.
Deswegen schließt sich irgendwie der Kreis ganz gut, aber wir sind seit 7 Monaten im Homeoffice. Es lässt sich auch gut, was ich ja gesagt habe, die Idee von Make Tomorrow New ist komplett im Homeoffice entstanden. Von der Ideenentwicklung bis hin zur Kooperation mit euch, bis hin zur Umsetzung. Jetzt ist es live. Das heißt, es geht vom Business her, aber mir persönlich fehlen die persönlichen Kontakt.
Und gibt es schon ein absehbares Ziel, wann ihr wieder versucht, ins Büro zurückzukehren?
Nein, ich glaube, wir legen da kein Datum fest. Wir sagen in dem Moment, wo es sich rechtfertigen lässt. Ich glaube, ist ja immer so im Moment gerade, man muss da ein Risiko eingehen, wo es sonst wirtschaftlich nicht tragbar wäre. Aber bei uns geht das Business gut und wir kommen auch gut mit den Projekten voran. Deswegen, warum sollten wir da jetzt ein Risiko eingehen? Mhm.
Sag mal ganz zum Abschluss, wo holst du dir selber Inspiration her? Also für solche ungewöhnlichen Kommunikationsmaßnahmen, ja. Wo bist du selber so unterwegs?
Ja, ich bin dann selber unterwegs. Nein, ich bin ein Mensch, der unheimlich an das Team glaubt. Ich sage wirklich, ein Lebensmotto des 1+1=3. Es gibt ja Menschen, die holen Inspiration von einem einsamen Waldspaziergang oder Museumsbesuch. Das bin ich überhaupt nicht. Uninspirierender komme ich da zurück als vorher. Ich brauche das Team, ich brauche die Menschen, ich brauche die Diskussion, ich brauche auch die Streitgespräche. Auch so ist auch Make Tomorrow New entstanden. Und das ist natürlich virtuell eine Herausforderung gerade, muss man ehrlich sagen. Aber wir kriegen auch das hin. Wir haben auch gelernt, hart zu diskutieren und zu streiten und nicht zuzustimmen virtuell. Und das ist mir wichtig, weil da gab es ein Buch, The Power of Two. Und da glaube ich wirklich dran, dass gemeinsam Dinge entstehen, gemeinsam Dinge besser werden, als wenn da einer allein vor sich auf seinem Schreibtischchen was hinkritzelt. Deswegen freue ich mich auch persönlich umso mehr, wenn es dann doch auch wieder zu Kontakten im Büro kommt, hoffentlich bald.
Wie viele Leute arbeiten eigentlich bei euch intern auf diesem Make Tomorrow New Projekt, um den Leuten ein Gefühl dafür zu geben?
Ja, das denkt man wahrscheinlich draußen, sind viel, viel mehr. Ja, aber die Armen, das sind ungefähr 5 Leute, würde ich sagen, die Vollzeit bei uns drauf arbeiten, aber natürlich auch Agenturpartner und natürlich noch viel, viel mehr. Bei uns im Chor wird es von 4-5 hochmotivierten Leuten wirklich gesteuert und vorangetrieben.
Okay. Und wie viele Leute hast du insgesamt bei dir in der Abteilung? Und
knapp 80 Leute.
Okay. Okay. Und sag mal, vielleicht ganz kurzes Zwischenfazit. Wir haben ja den Kickoff gehabt für Make Tomorrow New vor 2 Wochen, glaube ich, ne?
Ja.
Und jetzt, was man ja sagen muss, ist das Interesse in der Öffentlichkeit ist erstaunlich groß, ne?
Ja, also wir sind sowohl vom Interesse überrannt, als auch von der Anzahl der Ideen, die eingereicht wurden. Wir hatten mal angefangen im April, als die Idee gestanden ist, Mensch, wenn da sich so 20 Leute wirklich eine Idee einreichen, das wäre schon mega.
Ja, gut, aber...
aber Spaß beiseite, wir sind von der Anzahl der Ideen überreicht, wir sind auch vom Interesse da draußen.
Wie viele Ideen, glaubst du, in Summe wird es jetzt aktuell geben? Was wird
ich lege jetzt mal die Messlatte für mein Team hoch, das werden sie hassen, aber ich tue es. Ich glaube, wir werden mindestens die 500er Marke knacken. Mhm. Von Ideen, die wirklich...
Aber es ist ja trotzdem für jetzt Leute, die zuhören, 500 Ideen, ich meine, da hat man dann wirklich eine reale Chance.
Richtig.
Wenn dann irgendwie die ersten
genau.
10, 20 irgendwie...
ersten 30, was, also es ist die Chance, da auch wirklich mit euch zu diskutieren, eine Runde weiterzukommen, wirklich auch nicht nur da was einzutippen, sondern auch wirklich ein bisschen Coaching und so weiter bekommt, ist echt hoch.
Ja,
und das ist uns auch wichtig.
Ja, das meine ich, ja.
Und das ist cool und das ist das Schöne an dem ganzen Thema.
Okay. Also, ich bin sehr gespannt, wie es weiterläuft. Ich freue mich, dass wir bei dem Piloten dabei sein dürfen. Vielen Dank für euer Vertrauen in unsere Kommunikationsplattform sozusagen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was am Ende dann auch am Tisch liegt, an Ideen natürlich. Das ist ja das Entscheidende. Und ich freue mich auf den Tag, an dem wir da sitzen mit den Kollegen aus der Jury und gucken, wer da, am Ende ist es ja wahrscheinlich eine Riesenfreude. Man macht ja jemandem eine Riesenfreude, weil er ja
Geld
eine Idee bekommt, da jemandem so viel Geld zuweisen zu können.
Ja.
Das ist für mich auch der Kerntreiber, muss ich ganz klar sagen, das zu machen. Und da freue ich mich total drauf, wenn dann jemand da ist und denkt, krass, ey, ich bekomme jetzt im Einzelfall dann halt 300.000 Euro oder irgendwie sehr, sehr viel Geld und kann loslegen.
das ist eine Sache, die, ich glaube, das gilt für alle, für Lea, für Tim, für Finn, die wollten wir schon mit, gerne mitmachen.
Ja, du, und ich freue mich ganz, ganz extrem auch aufs Finale nächsten Jahr und ich hoffe, dass wir uns da auch dann auch in Real sehen. Das wäre cool und wie du sagst, ich glaube, dieser Moment, aber auch bei den ersten 30 schon angefangen, diese Freude in den Augen, deswegen sage ich, da steht der Mensch im Vordergrund und ich hoffe, dass wir da nicht nur einem, sondern ganz, ganz viele irgendwie ein Lachen ins Gesicht zaubern. Das wäre cool. Aber ich bin auch gespannt. Es ist ein Projekt zum ersten Mal wieder seit langer Zeit, dass wir sowas ausrufen. Auch für uns im Konzern spannend. Hat natürlich auch ein bisschen gebraucht, bis man sowas auch genehmigt bekommt. Aber ich bin echt wirklich stolz jetzt schon mal. Sehr, sehr stolz, dass als am 1. Oktober diese Webseite da live war. Die Leute, wie wild, ihre Ideen eingereicht haben. Und jetzt freue ich mich mit euch auf den Prozess, auf die Tage und dann aufs große Finale nächstes Jahr.
Absolut, absolut. Also sag nochmal ganz kurz, die Domain heißt?
Einfach bewerben unter www.maketomorrownew.de.
Eine Minute Sprachnachricht.
Eine Minute Sprachnachricht, 100 Worte, nicht zurückschrecken, einfach mal nachdenken und da kommt schon viel Kreativität raus.
Alles klar, Thorsten, danke dir.
Danke dir, Philipp.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war Thorsten Scheib und jetzt wie versprochen noch die Voice Message von Tarek Müller zu seinen Trades im Börsenspiel.
So, ich habe mir die Scalable Capital App runtergeladen und meine ersten drei Käufe getätigt. Ehrlicherweise will ich erstmal ein bisschen verstehen, wie das mit dieser App funktioniert und habe deswegen jetzt nicht groß drüber nachgedacht, was ich kaufe, sondern erstmal so ein bisschen den Prozess kennenlernen. Ich bin jetzt in den DAX eingestiegen mit 300 Euro, weil der um 5% runtergegangen ist und ich mir so ein bisschen kurzfristige Mitnahmegewinne erhoffe und denke, der wird vielleicht in den nächsten Tagen ein kleines bisschen wieder hochgehen. Und dann würde ich vielleicht sogar auch meine Anteile wieder direkt verkaufen. Wenn nicht, dann halte ich einfach und spekuliere darauf, dass es irgendwann wieder hochgeht. Zum Zweiten ist Zalando schon deutlich auch runtergegangen heute und auch der Glore, der Fonds von Jochen, die Wette sozusagen auf den globalen E-Commerce-Markt, so eine Art Bündelfonds von 50 Unternehmen. Naja, beide ähnlich wie der DAX heute runtergegangen, was glaube ich auch wieder nicht wirklich Sinn macht, sondern ähnlich der ersten Welle im Grunde genommen, die Indizes gehen runter und dann geht einfach pauschal alles runter. Dass der Onlinehandel jetzt ähnlich stark einbricht wie der DAX in Summe, das erschließt sich mir nicht, wenn auch der Effekt relativ klein ist. Aber wie gesagt, ich wollte es heute einfach mal ein bisschen ausprobieren. Habe deswegen nochmal drei Aktien oder sowas von Zalando gekauft und drei Aktien-Dinger von Jochen, vom Glore. Bei alles unter 10% des Portfolios. Ich glaube, in Summe 850 Euro ausgegeben. Um den Prozess zu verstehen, beobachte das jetzt ein bisschen. Vielleicht habe ich ein paar Mitnahmeeffekte, indem es die nächsten Tage dann direkt wieder hochgeht und werde mich jetzt in den nächsten Tagen aber ein bisschen mehr damit beschäftigen. Zum Beispiel habe ich vorhin nach DAX gesucht und der App und direkt irgendwie 50 Ergebnisse oder sowas bekommen. Ich dachte ja, es gibt einen DAX und in den kann ich rein investieren. Habe jetzt auch schon verstanden, es gibt nicht so den einen DAX, in den man rein investieren kann, sondern hat da ganz viel Auswahlmöglichkeiten. Die sind auch unterschiedlich stark runtergegangen. Und das passt dann teilweise auch nicht überein mit, wie wenn man, also quasi, wenn man DAX-Kurs bei Google eingibt, dann hat man da einen anderen Wert sozusagen als die, wo man dann am Ende rein investieren kann. Ja, da sieht man auch quasi meine Rookiness, dass ich das nur am Rande wusste und eigentlich gar nicht weiß, in was für einen DAX ich da jetzt rein investiert habe. Ja, aber mit deinen 350 Euro, Philipp, ehrlicherweise. Aber ich versuche mich da jetzt ein bisschen reinzufuchsen und auch die Hörer vielleicht ein bisschen mitzunehmen auf meiner Reise vom Voll-Noob hin zu vielleicht einem, etwas qualifizierteren Newbie in dieser Börsenwelt. Mal schauen, wie es ausgeht. Ich würde aber niemandem empfehlen, mir zu folgen und meiner Portfoliostrategie. Da kann man dann auch wahrscheinlich ins Casino gehen. Aber vielleicht kann ich ja den einen oder anderen Hörer ein bisschen mitnehmen auf der Lernreise hier in diesem Börsenspiel der Klasse 3b.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.